Diese Sendung ist allen gewidmet, die ihr zuhören. Doch der Autor möchte sich, ehe er sein Notizbuch aufschlägt, bei denen bedanken, die ihm halfen, seinen großen Reiseplan zu verwirklichen. Vor allem bei den Pan American World Airways, mit deren Clippern er um die Erde flog.
Mit diesen Worten beginnt eine Reise um die Welt, die uns in 171 Minuten das Hören und Staunen lehrt. Über den gestirnten Himmel über uns und die endlosen Wüsten, die bewohnten und unbewohnten Landstriche der Erde und nicht zuletzt über den Menschen selbst, der diesen sonderbaren Stern bewohnt. Unerhört ist dieses Reiseabenteuer, das zugleich Weltreise und Zeitreise ist, auch heute noch, über 60 Jahre später. Der Autor und Weltreisende ist Ernst Schnabel, der legendäre Rundfunkmann, Reporter, Schriftsteller, dessen Zeithörspiele und Feature bis heute Meilensteine der Radiogeschichte sind. Am 3. März 1951 startet er zu seinem Flug um die Erde. Die Erledigung der behördlichen Formalitäten haben 3 Monate in Anspruch genommen. Er ist gegen 99 Krankheiten geimpft worden, einschließlich der Pest. Und Ernst Schnabel ist der erste Deutsche nach dem Krieg, dem es gelingt, einen solchen Plan zu verwirklichen. Die Stationen seiner Reise sind Beirut, Kalkutta, Hongkong, Tokio, Honolulu, San Francisco, Chicago, New York. Nach 9 Tagen landet Ernst Schnabel wieder in Hamburg. Nicht einmal 4 Wochen später sind die Originalaufnahmen geordnet und geschnitten, ist das Manuskript geschrieben und das nahezu 3-stündige Werk produziert. Interview mit einem Stern heißt das Stück, das wir Ihnen in diesem Monat als 4-Teiler auf unserem Dienstags-Hörspielsendeplatz präsentieren. Heute Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern, 3. Teil.
Die Königin der 7 Seen war am Sonntagabend von Tokio zu ihrem großen Nachtflug auf den stillen Ozean hinaus gestartet. Sie übersprang 18 Breitengrade nach Süden, den Wendekreis des Krebses wiederum, 28 Meridiane nach Osten und das verlassene Meer, wo der weiße Wal Moby Dick die Pecco einst versenkt hatte. Sie übersprang es mit der Geschwindigkeit einer Granate, und wie eine Granate war sie auf ein Ziel gerichtet, auf das Korallenriff Wake Island, das mit seinen 2 Quadratkilometern Oberfläche einsam und mitten im Pazifik schwimmt. Nicht größer als eine verlorene Postkarte, die über den Bodensee treibt. Das große Flügelgeschoss traf sein Ziel. Am Montagmorgen um 4.02 Uhr. Freilich explodierte es nicht beim Aufschlag. Es öffnete nur seine Tür und heraus stiegen 51 Passagiere.
Die warf es allerdings beinahe um, kaum dass sie auf dem Rollfeld standen.
Es wehte. Ich will nicht sagen, wir hätten Sturm gehabt, denn ich weiß, was ein Seesturm ist. Aber es wehte ein großer, königlicher, vollkommen hemmungsloser Wind. Außerdem dröhnte die ganze Nacht vom Wind und der Brandung ringsum, als säßen wir auf dem Klöppel einer läutenden Domglocke. Die ganze Insel zitterte. Das war natürlich Einbildung. Aber wenn man nur einmal daran gedacht hatte, dass das Meer hier 6000 Meter tief ist und dass wir eigentlich nur auf der kleinen Spitze eines schwindlig steilen, 6000 Meter hohen Berges gelandet waren, dann zitterte die Insel.
Immerhin gab es auch hier, in dieser halbwegs kosmischen Umgebung, einige Bequemlichkeit. Ein Autobus transportierte die Reisenden zu einer Snackbar in den Dünen. Dort gab es Limonade, Sandwiches und ein Radio.
Aber im Korbstuhl sitzen auf einer zitternden Insel? Dazu die schwere, warme Luft und der Spray der Brandung, der überall eindringt und alles mit einem Hauch von Salz kandiert. Die Tischdecke, die Sandwiches, die eigene Lunge. Ich bin hinausgegangen.
Da stand er in einer offenen Veranda und horchte auf den großen Aufruhr in der Finsternis. Und wie er so stand, erschien plötzlich neben ihm ein glühender Punkt im Dunkeln. Und 2 Finger, die den glühenden Punkt halten. Außerdem eine Uniform. Der glühende Punkt beleuchtet die Knöpfe.
Die Uniform sagte, have a cigarette.
So fangen im 20. Jahrhundert die Gespräche an. Alles in allem, einen Augenblick später hat auch er seinen glühenden Punkt in der Hand und die Uniform ist eine amerikanische Armeeuniform und es steckt kein Fluggast darin, sondern einer, der zur Insel gehört, wenigstens seit 1,5 Jahren.
Aber der kann manchmal nicht schlafen. Dann schaut er auf die Uhr, Und wenn es an der Zeit ist, zieht er sich wieder an, geht zur Snackbar hinüber und guckt sich die weißen Götter an, die mit dem Nachtklipper kommen und in einer Stunde weiter wollen.
Er sagte wörtlich, die weißen Götter. Und der Reisende kam sich eine Sekunde lang vor, wie Pizarro in Peru.
Aber so sehr ich mich auch anstrengte, sein Gesicht war unsichtbar. Nur die Zigarette und die Finger, wenn er an der Zigarette zog.
Er sagte, die weißen Götter mit ihren Allround-Faces, mit ihren Allerweltsgesichtern. Manchmal lassen sie ihre Zeitungen liegen. Nicht, dass wir nicht selber welche hätten, aber vor kurzem zum Beispiel ließ einer seine liegen, da im Korbstuhl. Die war aus Paris. André Gide war gestorben, stand auf der ersten Seite. Sie wissen, wer André Gide war? Okay, der war gestorben. Das hatte bei uns auch in der Zeitung gestanden, aber bei uns stand da, Paris, den Sohn zu vielten, der und der ist gestorben. Berühmter Schriftsteller, Nobelpreis, hat das und das geschrieben, Punkt. Ist vielleicht auch genug. Aber in der Pariser Zeitung stand eben, heute Nacht ist André Gide gestorben. Merken Sie den Unterschied? Oder noch eins. Auf der nächsten Seite steht, Marcel so-und-so hat heute Nacht seine Geliebte in ihrer Wohnung in der Rue, was weiß ich, erwürgt. Die Polizei fand ihn bei der Toten. Er leistete keinen Widerstand. Merken Sie jetzt, was ich meine?
Ich merke es wahrhaftig nicht. Aber ich wunderte mich immerhin, dass sich hier, mitten im stillen Ozean, jemand um ein Liebespaar auf der anderen Seite der Welt kümmerte.
Ich kümmere mich auch nicht darum, sagte die Uniform. Ich kenne auch nichts von André Gide, nur... Aber lassen wir es lieber. Ich habe übrigens gedacht, ich würde den Lilienthal in der Snackbar sehen.
Der Reisende fragt, welchen Lilienthal? Den Tennessee Lilienthal?
Ja, den meint die Uniform. Lilienthal vom Tennessee und von der Atomenergiekommission.
Der Reisende erfuhr, dass Lilienthal mit dem gleichen Clipper gekommen und auch auf einer Weltreise war wie er. Und auch nach Honolulu wollte. Auf Wake hatte man schon gestern Abend gewusst, dass er durchkommen werde.
Im Übrigen schlug die Uniform vor, zu Fuß zum Flugplatz zurückzugehen. Es wäre Zeit genug und besser als der stickige Autobus.
So gingen sie durch die Finsternis. Aber es war aus mit ihrer Unterhaltung, denn die Brandung überdröhnte alles und von den Dünen wehte ihnen der Sand ins Gesicht. Unterwegs überholte sie jemand.
Die Uniform hielt den Reisenden zurück und schrie ihm ins Ohr, »Das ist er! So sieht er aus! Das ist Lilienthal, sehen Sie?«
»Mein Gott, ich sah überhaupt nichts!« Aber was ist das für ein komischer Mann, dachte ich. Wenn ich hier für anderthalb Jahre festgesetzt würde, ich würde mich an den Strand legen, in die Sonne, die Augen zumachen und mich braten lassen und nichts sonst.
Und der Reisende muss in diesem Sinn auch etwas gesagt haben.
Jedenfalls blieb die Uniform noch einmal stehen und schrie, wie lange dauert jetzt so eine Weltreise? 9 Tage, sagen Sie? Dann will ich Ihnen nämlich mal was sagen. Dann sind die Isolationisten nämlich tote Leute, you know? Und wieder raste die Königin der 7 Seen über die Rollbahn, hob sich und stieg auf 6500 Meter und tat so ihren 2. Sprung, von Wake nach Honolulu. Der war noch weiter als der erste, er ging über 36 Meridiane hinweg und das ist so weit wie von München bis in den Sudan.
Es wurde Tag, kaum dass sie in der Luft waren. Unser Reisender
erhob sich und ging langsam durch den ganzen Klipper. Es war früh morgens, alle schlief. Und er schaute jedem Schläfer ins Gesicht.
Den 13 amerikanischen Seeleuten, die an der japanischen Küste Schiffbruch erlitten hatten.
Dem siamesischen Baby und seinen Eltern, die auch nicht viel älter sind als das Baby.
Dem Herrn aus Bahia Blanca, der sich von seinem Sombrero nicht trennen kann und ihn jetzt als Kopfkissen benutzt.
Der jungen Engländerin, die bis jetzt in Shanghai ausgehalten hat. Aber es hat keinen Sinn mehr, sagt sie, und fliegt heim.
Dem australischen Monteur, der nach Detroit will.
Der Kaukasierin, die aus Kobe kommt.
Eine ganze Arche Noah. Menschen. Aber welches ist Lilienthal? Er fragt die Stewardess, als sie ihm später den Kaffee bringt. Die tuschelt neben ihnen. Nun, neben ihm ist der Platz leer. Aber auf dem nächsten, jenseits des Gangs, da sitzt ein Mann.
Groß, kahlköpfig, ein langes Gesicht, Brille. Er hat sich die Jacke ausgezogen und sitzt im Hemd und braunen Hosenträgern da und schreibt.
Das also ist Lilienthal.
Da verkündet die Stewardess, von jetzt an sei es nicht mehr Montag, sondern wieder Sonntag. Aus welchem Anlass es jetzt einen Cocktail gebe. Die Ladies and Gentlemen könnten zwischen einem Martini und einem Manhattan wählen.
Es greift sich niemand an den Kopf, denn jedermann war klar, dass es so kommen musste. Und das siamesische Baby vielleicht ausgenommen. Man hatte soeben die Datumsgrenze überschritten und kam auf diese Weise zu einem Doppelsonntag. Getrennt nur durch das kleine Stückchen Montagmorgen auf Wake Island.
Und unser Reisender frohlockt. Er hatte den 180. Meridian ja schon einmal überschritten, früher und in westlicher Richtung, sodass er einen Tag verlor. Dass es damals ausgerechnet ein Sonntag war, hatte er Zeit seines Lebens als Manko empfunden. Das war nun ausgeglichen. Aber was wird mit Lilienthal?
Er sitzt da, hat sich jetzt auch noch die Ärmel hochgekrempelt und schreibt noch immer.
Und unser Reisender hat sich auch die Ärmel hochgekrempelt und schreibt auch.
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich ihn interviewen soll. Draußen ziehen indessen Wolken vorbei, unter uns. Aber der Abgrund ist zu ungeheuerlich. Die endlos schwere Dünung, die über den Ozean rollt, hat sich zu Riffelglas zusammengezogen und ist stumm. Das größte Meer der Welt ist noch ein Sonntagvormittag. Es gibt gar keine Proportionen mehr. Ich schaue nicht mehr hinaus. Aber was wird mit Lilienthal? Mir sind ganze Abschnitte aus seinem Buch wieder eingefallen. Da heißt es einmal, dieses Buch handelt von morgen. Und weiter heißt es, es handelt von wirklichen Sachen und von wirklichen Menschen. Von einem Fluss, der nichts als gewaltig war, nichts sonst. Deshalb zerstörte er. Und dann ist er gekommen und die anderen mit ihm und haben diesen Riesenfluss eingefangen in Talsperren. Groß genug, dass Schiffe darauf fahren können. Aus kleinen Nestern wurden Hafenstädte. Aber es gab mehr Wasser, als die Schiffe brauchten. Man baute Kanäle, die trugen es auf versteppte Gelände. Und so gab es ein ganzes Königreich aus 9 Äckern. Und das Wasser, was die Schiffe und die Äcker übrig ließen, ließ man durch Turbinen brausen, die erzeugten Elektrizität 12 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. So entstand ein zweiter Riesenstrom von Kraft. Aus einem Plan wurde eine Lawine von Zivilisationen. Und das Wort heißt hier mehr als bei uns. Es gilt auch da noch, wo wir schon lange von Kultur reden und nichts mehr von Kilowattstunden hören möchten. Bei alledem wurde kein Sklave und kein Zwangsarbeiter im ganzen Tennessee-Tal gesehen. Die hätten so etwas auch nicht zustande gebracht. Er hat 2 Lieblingsworte in seinem Buch. Das eine heißt Demokratie und das andere heißt Technik. Sein ganzes Prinzip bestand eigentlich darin, den Leuten, die im Tal wohnen, zu zeigen, was man mit einer Maschine machen kann. Und wenn sie es begriffen hatten, dann überließ er ihnen die Maschine und sie machten allein weiter. Manchmal ging dabei eine Maschine kaputt, obwohl Garantie drauf war. Und dann musste eine neue angeschafft werden. Das war nicht sehr schlimm. Die wirkliche Gefahr lag bei den Menschen. Die gibt's nicht mit Garantiescheinen. Aber unter Demokratie versteht er immer an die menschliche Vernunft glauben. Er ist ein Demokrat. Ich meine, er hat immer mit der Vernunft gerechnet. Und er hat sich auch in seiner Rechnung nicht geirrt, wenigstens im Tennessee-Tal nicht. Nun sitzt er da drüben mit seinen braunen Hosenträgern. Wenn ich jetzt aufstehe und sage, guten Tag, Herr Lilienthal, ich möchte Sie etwas fragen. Was macht er dann?
Sicherlich ein manierlicher Mann und wird sagen, bitte.
Und dann sollte ich wohl anfangen. Besten Dank. Also, ich habe Ihr Buch gelesen, es hat mir gefallen, es hat mir eingeleuchtet. Das war's.
Aber Sie wollten ihn doch etwas fragen.
Gewiss. Ich würde weiter sagen, ich bin in diesen Tagen über Europa und Asien hinweggeflogen. Da gibt es überall Ströme, die nichts sind als groß und die Dörfer arm lassen, die am Ufer hocken. Man sollte versuchen, auch dort nach Ihrem Plan zu arbeiten. Das war's, was ich sagen wollte.
Aber wollten Sie ihn nicht etwas fragen?
Natürlich. Ich müsste ihm etwa sagen, gewiss sind nicht alle Flüsse so groß wie der Tennessee und es gibt auch nicht überall so viel Geld für Maschinen. Und manchmal sind gar keine Flüsse da und gar kein Geld. Aber dort müsste es doch eigentlich auch gehen. Es kommt ja doch in erster Linie auf Ihr Denkprinzip an, meine ich wenigstens.
Aber Sie wollten ihn doch etwas fragen.
Ich würde ihn fragen, ich habe völlig begriffen, was Sie meinen, wenn Sie schreiben, Ihr Buch handle von morgen. Und ein Stück weiter entwerfen Sie eine Figur so deutlich, dass sie mir nie wieder aus dem Sinn geht. Mit drei Worten tun Sie das, mit der Überschrift Ihres letzten Kapitels, die heißt »Der Träumer mit der Schaufel in der Hand«. Und nun meine ich...
Vergessen Sie nicht Ihre Frage.
Nun meine ich also, wenn man nun diese beiden Sätze zusammenzieht, ich meine den Satz, dieses Buch handelt von morgen und den Satz vom Träumer mit der Schaufel in der Hand. Und wenn man weiter dabei bedenkt, was Sie sonst noch dazu gesagt haben, dann kann man also sagen, vorausgesetzt, dass alles gut geht, wird man morgen nicht mehr mit dem Zwerchfell, sondern mit der Vernunft träumen. Das leuchtet mir ein. Besten Dank und auf Wiedersehen, Herr Lilienthal, würde ich sagen.
Und er würde wahrscheinlich antworten, alles Gute, Herr, wie war doch gleich der Name?
Das würde er wahrscheinlich antworten.
Aber gefragt haben Sie ihn nicht?
Nichts? Tatsächlich nicht. Aber Leute, die sich verständlich gemacht haben, braucht man auch nicht zu fragen. Ich werde ihn nicht interviewen.
Diese Musik hat unser Reisender nicht mitgebracht von seiner Reise. Er hat, es mag allerdings ein Zufall sein, über und auf den hawaiischen Inseln nicht einmal einen einzigen Ton dieser Art gehört. Wir spielen sie trotzdem. Sie werden noch sehen, dass wir Grund dazu haben. Um es vorweg zu sagen, unser Reisender wusste schon vor seiner Ankunft, was er von Honolulu zu halten hatte. Er war zwar noch nicht dort gewesen, aber es gibt ja Bücher, illustrierte Zeitungen, Filme. Kurz, er hatte, was er wusste, in einer Zensur zusammengefasst und die hieß »Stromlinienwunder mit Fluid Drive«. So kam er nach Oahu. Was sein Farbseefenster in der Königin der Sieben Seen betrifft, so hatte das seit Wake nichts als Wolkenlandschaften und ozeanische Abgründe gezeigt. Abgründe von so entstellendem Ausmaß, dass er beschlossen hatte, nicht mehr hinauszuschauen. Er hatte das Gefühl für die Proportionen verloren und wusste nicht mehr recht, wo er war. Am Nachmittag nun war draußen alles schwarz geworden. Der Clipper überquerte ein ganz ungeheures Gewitter. Und gegen 16 Uhr hob er die Steuerbordtragfläche und kurfte mitten in den Hexenkessel hinein. Und da...
Neue Abgründe und Schluchten. Man weiß nicht mehr recht, wo oben und unten ist. Eine grausige Abenteuerlichkeit.
Aber auf dem Boden mancher Abgründe, am Ende mancher Schluchten, wartet etwas.
Schwarz, schwer, ein Gebirge. Dunkelgrün triefende Wälder.
Die Königin der Sieben Seen landete mit einer verwirrenden Kurve durch Wolkenfetzen hindurch und über die dunkelgrün triefenden Waldhänge hinweg auf dem Flugplatz von Honolulu. Quer über dem Flugplatzgebäude steht Aloha.
Die Eingeborenen nennen, wie der Reisende erfährt, ihren ganzen Archipel so. Aloha-Land. Das heißt ungefähr Liebesland oder Grußland. Guten Tagland. So steht es jedenfalls in dem kleinen Lexikon des Hawaiischen, das er sich zulegte. Aber der Reihe nach. Eine Weile nach der Landung steht er auf der großen Asphaltchaussee, die zur Stadt führt. Das Gewitter ist vorbei, die Luft ist grau-violett und wunderbar mild und klar.
In langer Reihe warten Taxis auf der Chaussee.
Aber der Reisende findet, soweit er auch die Taxiparade abnimmt, keines, in dem ein Chauffeur säße. Nur einen Verkehrsordner trifft er.
Und der ringt die Hände. Kein Chauffeur? Diese Leute hier...
Anscheinend auch ein Fremder also. Nun, der Reisende ist einigermaßen gut zu Fuß, er begibt sich auf den Marsch. Aber wie er sich auch anstrengt, er kommt Honolulu nicht näher. Die Nachgewitterluft macht die Entfernungen doch kürzer, als sie sind. Da kommt die Rettung.
Ein Auto überholt ihn.
Das erste seit seinem Aufbruch vom Flugplatz.
Es fährt sanft längsseits, die Tür öffnet sich und...
Nun, der Reisende steigt ein.
Der Besitzer des Wagens ist ein junger Mann. Er trägt, was auf Oahu alle tragen, eine Leinenhose und ein buntes Hemd, das außen über die Hose herunterhängt. Der junge Mann ist aus Chicago, ist Arzt und seit einigen Wochen zur Armee eingezogen. Nicht das erste Mal. Von 1943 bis 1945 war er in Italien. Er ist ein netter Mann. Er erkundigt sich bei dem Reisenden, wie lange er Aufenthalt habe. 5 Stunden? Damit ließe sich schon etwas anfangen.
Und Sie fangen etwas damit an. Sie fahren nach Honolulu.
an der großen Konservenfabrik vorbei, über deren Dach eine riesige Ananas schwebt. So groß wie ein Kleinstadtgasometer. Wegen der nachgewitterigen Dämmerung schon jetzt Scheinwerfer bestrahlt.
Sie biegen in den großen Boulevard ein, der Honolulu von der Filmtraumküste von Waikiki trennt. Da ziehen zwei Fließbänder von 6- und 8-Zylindern dahin. Wenn Disney einst einen Trickfilm über Kellerasseln zeichnen sollte, würden sie wahrscheinlich so ausfallen. Schimmernd, bunt, geräuschlos, äußerst gutmütig. Jedes Fließband ist 2 Asselreihen breit.
Sie fahren durch die Stadt, im Schritt. Durch die Altstadt, wenn man so sagen kann. Dort werden die Autos seltener. Dafür stehen Menschen in den Türen. Japaner, Hawaiianer, Leute aus Puerto Rico, Kaukasier, Filipinos und dann die anderen, die Überzahl, die dabei herausspringt, wenn man die Menschheit so nah und einträchtig beieinander wohnen lässt.
Da sind Frauen zu sehen, schöner, als man sie sich ausdenken kann. Sie streifen durch Gärten, wo Hibiskus blüht, Orchideen, Regenbäume und Paradiesvogelpflanzen.
Der Reisende murmelt, Stromlinienwunder mit Fluid Drive. Und hätte gerne einen Schnaps getrunken. Er fühlt sich nicht recht sicher mehr in seinem Magen.
Aber der Doktor aus Chicago stoppt nicht. Er wendet das Auto, durchquert wiederum die Stadt und fährt hinab zum Strand. Dort steigt man aus.
Und geht den Strand hinab. Die große, weißsandige, schön geschwungene Bucht entlang. Und siehe, der stille Ozean lässt seine Launen draußen. Er wirft nur sanfte Wellen in den Sand.
Da kommt der Abend. Und mit dem Abend kommen 100.000 Lichter den ganzen Strand entlang. Die Palmen werden Silhouetten. Die Bucht wird eine Saat von Spiegelscherben. Der Strand wird weißer Samt.
Die Fenster werden zu Aquariumgläsern. Dahinter Licht ist und seltsame Wesen wohnen. Sie sitzen zu Tisch, sie schauen auf die Bucht hinaus. Eine unbekannte Musenrasse. Man sollte sie erforschen.
Der Reisende hätte gerne einen Schnaps gehabt, denn ihm ist in seinem Magen...
Aber der Doktor aus Chicago stoppt nicht. Er führt ihn jetzt durch diese Häuser. Es ist nicht herauszufinden, wem sie gehören. Das scheint auch nicht so wichtig hier zu sein. Die Menschen gehen aus und ein. Die Männer schauen freundlich drein. Die Frauen sind schön und tragen Blumenkränze.
Die heißen Lais. Man hängt sie seinen Freunden um den Hals. So wie man anderswo... Wie geht's, sagt.
Und der Reisende hätte gerne einen Schnaps gehabt, denn...
Aber der junge Doktor aus Chicago stoppt nicht. Er schleppt ihn auf eine Terrasse. Da liegt Waikiki wieder. Die ganze Bucht.
Und über die Bucht verstreut stehen Männer im Wasser. Bis zur Brust. Lichter an den Stirnen tragend. Speere in der Hand. Die stoßen zu und schwingen große Fische durch die Luft. Kalten Schuppenglanz.
Und der Reisende hätte gerne...
Aber der Doktor aus Chicago sagt, sie irren sich. Das ist keine Operette, die Männer fischen wirklich und die Fische werden wirklich gegessen. Sie dürfen nicht so staunen, was überhaupt die Wirklichkeit betrifft. Von hier sind es 3,5 Meile bis Pearl Harbor. You remember?
Da hätte der Reisende wieder gerne...
Aber der Doktor aus Chicago stoppt nicht. In 40 Minuten geht ihr Clipper, sagt er.
Und sie sausen den Boulevard hinab, der jetzt im Dunkel eine einzige Brillantenkette ist.
Und die Asseln sind keine Asseln mehr, sondern Tiefseefische nun, mit Feueraugen.
Auf freiem Felde hielt der Doktor aus Chicago noch einmal an. Am Straßenrande stand ein junges Mädchen.
Tochter kaukasisch-hawaiian-chinesischer Eltern.
Die öffnete den Wagenschlag und hängte unserem Reisenden einen Kranz aus weißen und korallenroten Blumen um.
Den Ausgleich besorgte der Doktor mit 50 Cent durchs andere Wagenfenster.
Die Japano-Indianerin sagt, aber was sie sagte, hat der Reisende vergessen. Es hieß so viel wie vielen Dank. Überdies wollte sie wissen, ob der Reisende jetzt abreise. Da dem so war, lief sie noch einmal um das Auto, öffnete wiederum den Schlag, gab dem Reisenden einen Kuss und sagte Aloha. Liebe also. Oder Gruß. Und gute Nacht.
Und unser Reisender, der wirklich gerne einen Schnaps gehabt hätte, sagte sich, Stromlinienwunder stimmt. Fluid Drive stimmt. Nur von der Ironie muss ein Stück weg. Ich habe heute in 5 Stunden nicht einen Menschen getroffen, der unglücklich ausgesehen hätte.
Da hielt das Auto vor dem Flugplatz.
Der Reisende stieg aus und sagte Goodbye und vielen Dank auch und hoffentlich sehe ich sie mal wieder. Und da geschah etwas.
Der Doktor aus Chicago sagte?
Besser nicht.
Der Reisende war sehr verdutzt und hätte wieder gerne einen...
Aber der Doktor aus Chicago sagte?
Besser nicht. Nach Honolulu kommen Sie doch nicht gleich wieder. Ich selber verreise nicht gern, nur wenn ich muss. Und sollte ich wirklich wieder reisen müssen, wie 43 nach Italien, wer sagt mir denn, in welcher Richtung Sie dann schießen?
Attention, please. Pan American Round the World Clipper, flight number 4 to San Francisco, is waiting for you at gate number 2.
So startete die Königin der Sieben Seen zu ihrem dritten Sprung. Von Honolulu nach San Francisco. Der war noch weiter als der erste und der zweite. Er ging über 18 Breitengrade und den Wendekreis des Krebses nach Norden und über 38 Meridiane ostwärts. Und das ist so weit wie von Hamburg bis zum Nordpol. Das Meer, das sie überflogen, war eine ganze sternenlose Nacht groß. Und mitten in der Nacht, um 2.44 Uhr...
Da war der fünfte Tag vergangen seit dem Aufbruch unseres Reisenden von München. Wenn Sie, verehrte Hörer, seinen Weg verfolgen sollten, auf dem Globus, dann drehen Sie am besten jetzt ein Stück weiter. Honolulu ist leicht zu finden, San Francisco auch. Und wenn Sie einen Schritt zurücktreten, sehen Sie, dass er jetzt schon weit mehr als die halbe Erde hinter sich hat und gewissermaßen auf der anderen Seite wieder in Sicht kommt. Bei einiger Geschicklichkeit lässt sich's übrigens einrichten, dass Sie, wenn er nach Kalifornien kommt, mit einem Auge wenigstens auch schon Europa wiedersehen. Zur Sache. In der ersten Stunde seines sechsten Reisetages, gegen 3 Uhr morgens also, saß er wach an seinem Fenster.
In der Kabine ist es dunkel und draußen ist es vollkommen schwarz. Mein Gott, was für eine schwarze Nacht. Nebenan auf dem leeren Platz raschelt etwas. Mein Blumenlei in einer Zellophantüte, die die Stewardess schon bereithielt, dass ich wieder einstieg. Einen Schnaps hat es mir auch gegeben. Die Pan American scheint extra einen Psychologen zu beschäftigen, der weiß, wie es einem geht, der in Honolulu war. Man wird die Tüte mitnehmen und zu Hause sagen, hier, aus Hawaii. Aber mir ist sonderbar unordentlich zumute. Nicht wegen des Kusses, im Gegenteil. Nur kann man natürlich nicht ununterbrochen aus dem Fenster schauen, schon gar nicht, wenn 12.000 Kilometer lang nur Wolken und Meer vorbeifließen. Aber ich habe doch mehr Menschen gesehen, als ich gedacht hatte. Sie sind doch so exemplarisch und versperren mir die Aussicht auf den Stern. Ich werde die Tüte mit den Blumen nicht mitnehmen.
Aber eine Stunde später schrieb er auf.
Ich war beim Funker von, eine tolle Sache. Ein Herr der Welt mit einem Kopfhörer auf den Ohren. Er gab mir auch einen und drehte an den Skalen. Summen, piepsen, ein bisschen Menschenstimme, ein Takt Musik, wieder summen, piepsen, summen. Das war Los Angeles und Sydney, Guam, Sibirien, Panama, Neuseeland, Alaska, alles ferne in der schwarzen Nacht. Ein ganzer Stern in 2 Ohrmuscheln. Nun habe ich's wieder. Es ist schwarz draußen, aber man sieht wieder, wie Sibirien und Alaska nacheinander greifen und wie Australien da liegt und der Bogen der Kordilleren hochgewölbt in die Dunkelheit. Er hat auch gelotet, er hat einen Radarlot. Und bei der 19.000-Fuß-Marke erschien ein grüner, vibrierender Strich. Das ist das Meer unter uns, der Stern in der Nacht. Die Radarwellen berühren ihn, einen Punkt des Sterns, den Punkt, wo der Meridian von Tahiti den Breitengrad der Cheops-Pyramide kreuzt. Da stehen wir, 19.000 Fuß hoch über dem Punkt, über dem Stern, mitten in der schwarzen Nacht. Ich glaube, ich nehme die Tüte doch mit.
Jeden Morgen um 7 Uhr kommt über dem Pazifischen Ozean ein Punkt in Sicht, der wächst. Nach einer Minute ist es ein Flugzeug, nach 2 Minuten der Stratosphärenklipper, der von Honolulu kommt. Heute Morgen ist es die Königin der Sieben Seen. Sie senkt sich, sie rührt über die Brandung hin, wo der stille Ozean zu Ende ist, über den weißen Sandstreifen, mit dem Amerika beginnt, und kurvt über dem kleegrünen Hügelland ein, das die Südhälfte der Bucht von San Francisco umarmt. Und eine Sekunde später wischt auch der Schatten der Königin über die Brandung, den Strand und das Hügelland und beschreibt die gleiche Kurve über die Bucht hinweg auf dem Unisipil-Flughafen zu, wo der Clipper landet. Der Schatten kriecht ihm unter die Flügel und verschwindet. Und jeden Morgen hebt sich, 70 Minuten nachdem der Clipper aus Honolulu gelandet ist, ein anderes Flugzeug von der gleichen Rollbahn, eine Cloudmaster, ein Herr über die Wolken also, und im Augenblick, wenn seine Gummiräder die Betonbahn verlassen, streift sich wieder ein Schatten ab und schießt wie ein treuer Hund hinter dem Flugzeug her. Er ist aus nichts, dieser Schatten. Er kann alles. Er kann springen, tauchen, sich unsichtbar machen und wieder erscheinen. Nur eines kann er nicht. Er kann nicht fliegen. So rast er hinter seinem Herrn her, über die Erde, über die Bucht, nimmt die große Brücke von San Francisco nach Auckland in einem Satz, springt auf das andere Ufer und schickt sich an, Amerika zu entdecken.
Guten Morgen, Ladies und Gentlemen. Hier spricht der Pilot. Wir sind um 8.47 Uhr gestartet und fliegen nonstop nach Chicago. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Ein Vorschlag. Sie finden in der Tasche neben Ihrem Sitz einen Atlas, er gehört Ihnen. Schlagen Sie ihn auf, Karte 5. Wir fliegen auf dem roten Strich entlang, der sich von San Francisco über den großen Salzsee nach der Nordkante von Colorado zieht. Und nachdem Sie umgeblättert haben, fliegen wir weiter quer durch Nebraska, Iowa und Illinois zum Michigansee. Die Flugstrecke beträgt etwas mehr als 2000 Kilometer. Wir werden also in 5 Stunden in Chicago sein. Mit dem Wetter haben wir Glück. Die Meldungen sagen im Augenblick, dass es klar ist, bis zum Mississippi. Gute Reise also. Wenn mir etwas Neues einfällt, dann melde ich mich wieder. Bis dahin, etwas Musik.
Und der Schatten rast über die große, wunderbare Ebene von Kalifornien hin. Von Süden kommt das Orangental von St. Joachim und läuft dem Apfeltal des Sacramento in die Arme. Und der Schatten wiegt sich zwischen grünen Hügeln hin durch die kalifornische Frühlingsmorgenluft.
Von allen Seiten kommen blaue Ströme aus den Bergen.
Der Schatten überschwimmt sie alle.
Dann kommt der Rubikon von Westen.
Dem bleibt er treu.
Und der Rubikon kehrt um und steigt mit ihm das Tal hinauf ins Bergland, aus dem er kam. Da liegen kleine Landstädte, Auburn, Colfax, und neue Apfelgärten kommen, Rinderweiden.
Und plötzlich Schnee am Waldrand. Der Wald ist schütter, Märzschnee liegt, Tauwasser rieselt.
Und der Schatten steigt
den ganzen buckligen Schneehang der Sierra Nevada hinauf, 2000 Meter bis zum Truckee Pass und 1000 Meter weiter bis zu den Gipfeln der verschneiten Säge. Der Anfang einer großen Einsamkeit. Hier rieselt kein Wasser mehr, hier ist Frost
also
in der blauen
Gentlemen,
Luft.
Jetzt sollten Sie mal nach Norden schauen. Norden ist links. Da sehen Sie das Goldgräberland, das Land des Goldrausch von 1848. Sie dürfen an Charlie Chaplin denken, wenn Sie wollen. Da in den Bergen liegt jedenfalls auch Sutter's Fort. So long, ladies and gentlemen.
Und unser Schatten? Aber so ein Flugzeugschatten wird ja nicht ins Kino reingelassen. Und weiß auch nicht Bescheid.
Und rennt gegen Bäume und fetzt durchs Geröll und glänzt über den Gipfelschnee hin und stürzt ab.
Denn wenn er schon einmal einen Westernfilm gesehen hätte, käme ihm die Gegend bekannter vor.
Aber da kommen Täler wieder.
Was für Täler?
Und Ebenen kommen.
Und was für Ebenen?
Und die Stadt Carson kommt.
Aber so eine amerikanische Provinzstadt ist für den Schatten nur ein einziger Satz.
Und am Rand der Stadt steht eine Negerin in der Tür. Ihr Baby auf dem Arm. Und schaut sich ihre Finger an. Und durch die Finger hindurch.
I hear it and it drives me on. It is a thousand things. Thin crystal sheets of hysterical laughter. The siren sound of the wind in its frantic flight. This is my theme.
Sie schaut auf das Land Nevada und auf den Staat Nevada, der hier anfängt und von allen guten Geistern verlassen ist.
Ein riesiges Plateau, hellgrau überfroren, glatt.
Glatt wie die Flanke eines Schimmels, seidig.
Aber das ist ein magerer Schimmel. Die Rippen schauen ihm durchs Fell. 13 Rippen.
Nur, dass es von einer Rippe zur anderen 30 Kilometer weit ist. und dass die Rippen selber 3000 Meter hoch sind und schneebedeckt und dass das magere, silbergrau überfrorene, wüste Schimmelfell groß genug wäre, um ganz Italien zuzudecken.
Und zwischen den Rippen heißt es Schädeltal und Gespenstertal, Schlangental und großes Rauchtal. Und der Sand ist wie graue Schlacke, vollkommen tot.
Und keine Stadt, kein Dorf, keine Hütte. Eine einzige Tankstelle, wo zwei Straßen sich kreuzen. Die führen quer hindurch, sind schnurgerade.
Die haben es eilig, Nevada zu verlassen. Nur keine Kurven, nur kein Aufenthalt. Und dann kommt die Grenze. Die Grenze nach Utah. Ein Schild am Straßenrand. Der Schatten kann nicht lesen, er rast vorbei. Hinein nach Utah und in die große Salzwüste. Die misst 100 mal 200 Kilometer.
Weiß vor Dürre.
Ohne Rippen.
Ohne Gnade.
Aber manchmal in den Nächten jetzt, da gibt's ein großes Blitzlicht hier. Eine gewaltige Momentaufnahme von den Staaten Nevada, Utah, Arizona, mitten in der Nacht.
Wo sich das Übungsfeld für die Atombombe befindet, vermutlich in Nevada. Jedenfalls leuchten die Explosionen bis hierher. So long, ladies and gentlemen.
This too is my theme. Sounds of bright orange flame igniting still more sounds.
Und wie der Schatten die Wüste überquert hatte, kam er an einen See. 10-mal so groß wie der Bodensee. Aber kein Fisch schwimmt darin. Kein Vogel nistet im Schilf. Es ist der große Salzsee. Amerikas totes Meer. Danach kam Salt Lake City. Ein Schachbrett von Häuschen. Dann wieder Berge. Die Rocky Mountains. 4000 Meter hoch und 6-mal so lang wie die Alpen. Eine grausige Zyklopenwelt. Und der Schatten des Flugzeuges wurde zerstückelt von Graten und stürzte die Abgründe hinab und zerschmetterte sich an einer blauschattigen, senkrechten Bergwand. Aber auf den Schneehängen auf der anderen Seite lag ein neuer Schatten bereit. Der sprang auf, als das Flugzeug kam und folgte ihm, wie der erste es getan hatte, und kam so nach Colorado in die großen Sandsteinberge. Da waren Krater zu überwinden, von 100.000 Stürmen in den Fels gefressen und Canyons, die wie krumme Gletscherspalten die Plateaus zerreißen. Und die Plateaus waren verschneit, aber die Felswände leuchteten rot, bis schließlich die letzte kam, die letzte Felswand, und der Schatten hinab nach Denver stürzte.
Nun kommen Täler.
Richtige Täler.
Und große Ebenen.
Und hier wohnen die Menschen.
Halb eins, Ladies und Gentlemen, wir haben die ersten 1000 Kilometer hinter uns. Aber stellen Sie bitte Ihre Uhren jetzt schon auf 2:30, sonst sind Sie nachher in Chicago allzu enttäuscht, wenn der Nachmittag schon herum ist. Und noch eins, sollte Ihnen Amerika bisher allzu rau vorgekommen sein, allzu unmenschlich, bitte vergessen Sie es. Es kommt besser, Ladies und Gentlemen. Fürs Erste, in 5 Minuten serviert Ihnen die Stewardess Ihren Lunch. Guten Appetit.
Felder, Felder, Felder.
Feldwege, Felder. Feldwege, Felder.
Der Schatten glitt leicht dahin, über das unendliche Weizenfeld, das in West-Colorado beginnt und über Kansas, Nebraska, Missouri bis zum Mississippi reicht und auf der anderen Seite des Mississippi weitergeht, durch Iowa und Illinois. Ein Weizenfeld von 1000 Kilometern Länge für einen Flugzeugschatten.
Thin crystal sheets of hysterical laughter. The siren sound of the wind in its frantic flight. This is my theme. This too is my theme. Sounds of bright orange flame igniting still more sounds.
Chicago, Montag, 17.30 Uhr.
Ein Schneesturm wütet über den Flugplatz hin. Die Maschinen kommen und gehen im Blindflug. Sie müssen nur zwischendurch für 5 Minuten in den Hangar. Dort wird ihnen das Eis mit heißen Wasserstrahlen von den Tragflächen gespritzt. Dann können sie starten.
Unser Reisender sitzt indessen im Wartesaal. Ein Glashaus, darin ein großes Kommen und Gehen. Von der Stadt ist nichts zu sehen, wegen des Schneetreibens. Er sieht nichts als ein großes Wahlplakat draußen im Schnee. Das ruft ihm zu, er solle Mr. Hunter am nächsten Dienstag zum Bürgermeister wählen. Und an der Wand hängt ein Schild vom Christlichen Handlungsgehilfenkomitee. Das ruft ihm zu, er solle in sich gehen. Und an der anderen Wand steht ein Automat. Der ruft ihm zu, Luftreisender, steck einen Nickel in den Schlitz, wir versichern dich mit $1,000. Aber der Reisende hat im Moment für Ermahnungen keine Zeit, er ist mit seinem Notizbuch beschäftigt.
Mein Gott, was für ein Land. Man hat es nicht halb so groß im Kopf. Aber natürlich, die Sonne braucht ja auch 7 Stunden, um es ganz zu überqueren. Daran denkt man nur nie. Aber welch ein Land, welche Lieblichkeit im Westen und dann welche Wüsten und was für Wüsten. Wenn in Asien irgendwo das Grundwasser zutage tritt, dann wachsen gleich 3 Palmen und eine Oase ist da. Aber diese Wüsten hier sind gerade dann am schlimmsten, wenn es Wasser gibt. Am großen Salzsee ist das Land wie ausgeglüht und vergiftet. Ich habe zum ersten Mal begriffen, was dahinter steckt, wenn die modernen Physiker sagen, dass unsere Erde ein Stück ausgebrannter Schlacke sei, nichts weiter. Und dann der Anfang hinter Colorado. Grün heißt ein Leben. Dann bin ich grün schon. Dann sind auch gleich die Menschenspuren da und man erkennt den Versuch, das Grün einen Schritt weiter gegen die Wüste vorzutreiben. Kleine, vortastende Felder, wie auf Entdeckungsreise. Und dann das Weizenland. Wie sieht das im Sommer aus? 1000 Kilometer Gold. Und welche Kraft steckt in einem solchen Weizenfeld? Heute Nacht über dem Pazifik habe ich Alaska gedacht und Tahiti, Melbourne und San Francisco. Gedacht, um mich zurechtzufinden in der Finsternis. Aber heute, mitten über dem Weizenfeld, ist mir eingefallen, dass das alles ja erst Orte sind, Orte, um sich zurechtzufinden, seitdem sie ihre Namen haben, Namen aus Menschenbuchstaben. Was sind wir für eine abenteuerliche Rasse? Aus 5000 Meter Höhe sind wir nicht mehr zu erkennen. Und wenn man uns alle auf einem Feld versammelt, der alle 2 Milliarden, die es gibt, ein Feld von 25 Kilometern im Quadrat genügte. Und das Flugzeug hätte uns in 4 Minuten überquert. Wüsten wiegen nichts. Sie wiegen erst etwas, wenn einer durch will. Unser ganzer Stern wiegt nichts. Alles, was er an Gewicht besitzt, verdankt er dem Liebespaar, das da vor mir sitzt.
Und das Mädchen hat einen grünen Hut auf. Und der Mann hat seinen Hut neben sich auf der Bank liegen. Und sie spielen Karten, denn man braucht nicht gleich zu sehen, dass sie ein Liebespaar sind. Und vor allem braucht man nicht gleich zu sehen, dass er jetzt weg muss, nach New York. Und dass sie beide deshalb ein wenig nervös sind. Sie auch. Und sie sagt, du spielst aus. Und dann sagt er, du spielst aus. Aber sie antwortet, ist es noch nicht so weit? Und er antwortet, spiel nur aus. Sie werden es schon ausrufen, wenn es soweit ist.
Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern. Es sprachen Herdi Krüger, Heinz Klevenow, Eduard Marx, Heinz Klingenberg, Vera Schuld, Ruth Pölzig, Ernst Schnabel und viele andere. Komposition Johannes Aschenbrenner. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion NWDR 1951. Am kommenden Dienstag um 20:10 Uhr setzen wir die akustische Weltreise fort.